Ja, herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge im Gewirtschaftet-Podcast. Und es ist nicht irgendeine Folge, sondern es ist unser erstes Blind-Date-Special, was wir veröffentlichen werden. Ich habe es angekündigt, Ende 2022. Da kam die Idee auf, mich in so ein Blind-Date-Special mal loszuschicken. Das heißt, in ein Interview, in das ich komplett unvorbereitet reingehe, denn ich darf vorab nicht wissen, wer mein Gesprächspartner oder meine Gesprächspartnerin ist. Und ich dachte erst, die Idee ist so wieder ein bisschen verflogen, bis dann auf einmal tatsächlich die Einladung kam zu einem Termin, von dem ich keine Ahnung hatte.
GE Wirtschaftet, der Wirtschaftspodcast aus dem Herzen des Ruhrgebiets. Gelsenkirchens gute Gespräche, präsentiert von den Arbeitgeberverbänden Emscher-Lippe.
Ja, und schon saß ich da, ganz alleine, mit verbundenen Augen, in einem Raum, der mir sehr wohl bekannt war, und wartete auf meinen Gast, der mich an meinem Gelsenkirchener Arbeitsplatz besuchen kommen sollte, wollte und es ja dann im Endeffekt auch getan hat. Ich habe das Ganze so ein bisschen mitbegleitet, damit man hoffentlich ein Gefühl dafür bekommt, wie ich mich in dem Moment gefühlt habe. Ich verrate mal ein, zwei Emotionen dazu. Ich war super aufgeregt. Ich habe wirklich völligst frei gesprochen. Und ich glaube, es ist ein Gespräch entstanden, was hier und da einfach auch für ein, zwei Lacher dann doch gesorgt hat. Aber so viel mehr mag ich nicht vorwegnehmen, denn reinhören lohnt sich auf jeden Fall. Ich glaube aber auch, dass das die ehrlichste Podcast-Folge wird im Gewirtschaftet-Podcast, ja, die ich jeweils aufgenommen habe. Schon alleine, weil es natürlich auch der Start ist dieser neuen Serie. Obwohl, wenn ich mir das nochmal so rückblickend ein bisschen durch den Kopf gehen lasse, glaube ich auch, dass jede Blind-Date-Folge so ablaufen wird. Weil dieses Gefühl von, man weiß nicht, was kommt und man hat ein bisschen Angst, das, glaube ich, wird nicht weggehen und wird einfach beim nächsten Mal wieder ein bisschen anders. So, aber genug von mir. Sie dürfen sich jetzt auf ein Gespräch freuen, was 30 Minuten auch tatsächlich neben Ernsthaftigkeit auch jede Menge Spaß verspricht. Also, los geht's. Bevor ich es aber vergesse, ich muss noch mal eine kleine Sache vorab sagen, denn wir haben das Gespräch Ende April aufgenommen, und also vor gut einer Woche, und wir haben das im Vorfeld der Gala der Wirtschaftsinitiative, die am 26. April stattgefunden hat, das Interview aufgenommen. Und in diesem Interview, also in dem Gespräch, was man gleich hört, sprechen wir über die Gala. Und ich zitiere das einfach mal: Wenn die Folge veröffentlicht wird, dann war es schon gut. Und so war es. Also, nicht irritiert sein. Wir haben über ein Ereignis gesprochen, was in der letzten Woche schon geschehen ist. So, jetzt aber wirklich. So, es geht los. Ich bin bereit. Ich habe die Autotür gehört. Ich warte auf meinen Gesprächspartner. Das ist auch ein Kennenlernen, meine Güte. Verbundene Augen, Kopfhörer auf. Ich hoffe einfach, wir hören uns gleich. Und dann werde ich ihn so ein bisschen anleiten, wie das bei den anderen Interviews auch läuft. Das heißt, Kopfhörer auf, Ton einstellen, etc. Und das alles mit verbundenen Augen. Also, ich kann mir nicht vorstellen, wie es für andere aussieht. Ich hoffe, es ist einfach ein sympathischer Eindruck. Ich bin sehr gespannt. Aber ja, schauen wir mal. Ich glaube, im Hintergrund wird es lauter.
Und ich glaube, dass mein Gast auch da ist. Vermutlich eine Männerstimme. Wenn ich jetzt nicht doch Christoph Sorath im Hintergrund gehört habe, schauen wir mal. Ja, der Gast wird draußen, glaube ich, gerade noch so ein bisschen gebrieft. Wie gesagt, das Witzigste, was ich eigentlich bis jetzt schon gemacht habe, ist mir die Fragen aufgeschrieben, obwohl ich überhaupt gar nicht darauf schauen werde, weil meine Augen verbunden sind. Aber schauen wir mal. Ja, einen wunderschönen guten Tag. Die Aufnahme läuft schon und ich muss sagen, der sympathischste Eindruck ist auch eigentlich dieser, oder? Ich sehe nichts, ich höre nichts, außer mich selber, aber ich hoffe, Sie haben gute hergefunden.
Ich habe sehr gute hergefunden, ja.
Oh Gott, also Sie sind schon mal von männlicher Stimme. Hallo, wunderschönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Ich leite Sie erstmal so ein bisschen in die Technik, damit Sie mich quasi auch hören. Können Sie sich bitte den Kopfhörer aufsetzen? Oh Gott, ich bin ganz schlecht eigentlich in sowas und ich weiß auch nicht, warum ich mich darauf eingelassen habe, aber ich glaube, es wird ein gutes Gespräch.
Bin gespannt.
Okay, wenn Sie soweit sind, dann haben Sie das Mikro vor sich und jetzt dürften Sie mich auch auf den Ohren haben quasi.
Ja.
Ja, wunderbar. Ja, herzlich willkommen. Haben Sie sofort zugesagt, als Sie das gehört haben?
Ja, also lange überlegt haben wir nicht.
Ja.
Und freue mich, hier zu sein, ja.
Super, okay. Gut, dann würde ich vorschlagen, ich habe mir drei Fragen notiert.
Mhm.
Oder beziehungsweise die wurden mir so ein bisschen angeleitet. Das erste Witzige, was heute schon passiert ist, ich habe sie aufgeschrieben und erst danach ist mir eingefallen, dass meine Augen verbunden sind.
Okay.
Also ich erinnere mich jetzt einfach mal so ein bisschen dran. Wenn Ihre Freunde Sie beschreiben würden, wie wäre das? Wie wird das klingen?
Oje, oje. Meine Freunde, was würden meine Freunde sagen? Ich glaube, dass ich ein aufgeschlossener, humorvoller, geselliger Typ bin.
Jünger auch ein bisschen, kann das sein? Ich fange direkt mit Komplimenten an, obwohl ich es gar nicht weiß, ob das stimmt.
Ich überlege gerade, jung, das ist natürlich immer eine Frage der Relation. Ich habe mich schon mal jünger gefühlt, ich war auch schon mal jünger.
Mhm, okay, ja.
Das können wir vielleicht gleich nochmal aufklären.
Ja, ja, das wäre schön, alles klar, okay, gut. Also die Beschreibung, wenn man sie beschreiben müsste, wie würden das Ihre Freunde tun?
Ja, heimatverbunden, offen, gesellig.
Mhm. Sind Sie Fußballfan?
Ich bin Fußballfan, ja.
Gut, alles klar. Das merke ich mir, ja?
Mhm.
Gut.
Aber da bin ich in Gelsenkirchen ja nicht der Einzige, glaube ich, oder?
Nee, nee, aber ich behalte das im Hinterkopf. Ich fange mal mit Frage 2 direkt weiter. Also ich mache einfach mal direkt mit Frage 2 weiter. Können Sie mir mal Ihren Lieblingsplatz in Gelsenkirchen nennen?
Mein Lieblingsplatz in Gelsenkirchen?
Ja.
Jetzt muss ich es ja ein bisschen schwerer machen.
Ja, ich hoffe. Sonst habe ich sie, glaube ich.
Also ich meinen Garten.
Garten?
Mhm. Meinen Garten.
Ja, okay. Garten nehme ich auch schon mal. Jetzt die dritte Frage. Der zweite Wohnsitz. Ich würde die Frage gerne ein bisschen abwandeln. Und zwar erste Frage dazu. Wenn Sie sich überlegen könnten, was der zweite Wohnsitz wäre, welche Stadt wäre das?
Mein zweiter Wohnsitz?
Ja.
Also außerhalb von Gelsenkirchen?
Mhm. Welcher dürfte es sein?
Also ich glaube, ich würde mich eher in den Norden orientieren als in den Süden.
Ja.
Also ich glaube, in Deutschland könnte ich mich mit Hamburg gut anfreunden.
Mhm.
Ja, ich glaube, ich würde Hamburg nehmen.
Okay, und welche Stadt im Ruhrgebiet dürfte es auf gar keinen Fall sein?
Also es kommt jetzt darauf an, wie weit wir das Ruhrgebiet fassen, aber in den Osten, in Richtung Dortmund, da darf es jetzt nicht gehen.
Alles klar, okay, gut. Ich würde einfach mal abnehmen, Christoph, ist das in Ordnung? Muss ich jetzt schon erraten?
Ist in Ordnung.
Okay, also Moment.
Bin ich gespannt.
Ich habe es mir so gewünscht. Hallo, herzlich willkommen, ja. Schön, dass du da bist. Okay, warte, Guten ich muss Morgen. Kurz aufstehen. Der kriegt jetzt eine Umarmung, weil er so schön mitgemacht hat.
Ja.
Hi.
Grüß dich.
Hallo, schön, dass du da bist. Ach Gott, verrückt. Ich habe es mir wirklich gewünscht. Aber herzlich willkommen, Sebastian Wundkirchen.
Ja, vielen Dank. An Hamburg hast du das jetzt aber nicht erraten,
ne? Nee, an Hamburg nicht. Aber Lieblingsort in GE, hatte ich verraten.
Ja?
Ja, weil du gezögert hast.
Ja, ich konnte und, ja jetzt nicht Fettdienstarena sagen.
Ja, genau. Und ich dachte schon, dass und
Fliegenpilz
das
wollte ich auch nicht sagen.
Ja, geil, schön. Hast du sofort zugesagt?
Ja, ja.
Schon. Warum?
Also, weil ich das grundsätzlich immer gut finde, wenn Menschen in Gelsenkirchen was für Gelsenkirchen tun.
Ja.
Und Podcast finde ich spannend.
Cool.
Dich finde ich spannend und die Anfrage mit verbundenen Augen.
Jemanden hat zu erraten.
Ich habe gezweifelt, weil ich dachte, wie soll das gehen? Wie soll man mich erraten?
Ja.
Deshalb bin ich ein bisschen erleichtert, auch dass es geklappt hat.
Ja, geil, mega. Tatsächlich habe ich dich an der Stimme erkannt.
Ja, dann war es aber schnell.
Ja, das war recht schnell. Aber es gab auch nur 3-4 Leute in meinem Kopf, die es hätten sein können.
Mhm.
Einer warst du.
Mhm.
Das liegt vielleicht auch ein bisschen daran, weil du auf meiner Liste standst und ich immer auch irgendwie dich zu Gast haben wollte.
Mhm.
Ja.
Jetzt bin ich da.
Und jetzt bist du da. Mensch, das ist ein Top-Blind-Date hier mit uns. Ich bin auch ganz aufgeregt. Ist
tatsächlich mein erstes.
Auch mein erstes Blind-Date.
Also ich will jetzt nicht von meinen Dates erzählen, die ich schon so hatte, aber ein Blind-Date war noch nicht dabei.
Hm, nee, hatte ich auch noch nicht. Nee, weder beruflich noch privat. Ja, aber
ja.
Ach cool. Ich muss mich mal ganz kurz umdrehen. Du hast ein Team mitgebracht, ne?
Ja.
3. Hallo. Super. Okay. Wunderbar. Hast du schon Kaffee?
Ja.
Ja, prima. Das ist das unvorbereiteste Interview, was ich jemals führen werde. Aber ich weiß, dass wir beide gut ins Gespräch kommen.
Da gehe ich von aus.
Erste Frage. Gala der Wirtschaftsinitiative.
Mhm.
Bist du da?
Morgen Abend.
Mhm. Mhm. Sehen wir uns. Mensch, hätten wir das gewusst, hätten wir daraus auch ein Thema machen können. Ja, naja, okay.
Das ist auch, im Hans-Sachs-Haus.
Hans-Sachs-Haus, genau, ja. Wenn man die Folge hört, dann waren wir schon da. Das muss ich jetzt natürlich ein bisschen korrigieren. Dann war es schon gut, genau. Aber die Gala der Wirtschaftsinitiative war übrigens die Auftaktfolge dieses Podcasts. Genau vor einem Jahr.
Ach, mit Roland Hundertmark.
Nee, mit Frank Bürgen, der die Filme macht.
Mhm.
Ja, ich habe nämlich die Filme.
Das ist eine krasse Podcast-Stimme, glaube ich, kann ich mir vorstellen.
Ja, hör mal rein, Folge 1.
Mhm.
Kann ich empfehlen. Wir feiern jetzt Einjähriges und jetzt bist du hier. Wahnsinn.
Als 14. Gast.
Ja.
Mhm.
Wow.
Ich bin vorbereitet.
Du bist vorbereitet. Gott sei Dank
Geburtstag.
Bist du. Ja.
Herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön. Ja, 30.
Mhm.
Ich wollte dich auch erst fragen, wie alt bist du, um so einschätzen zu können, ob wir in einem Alter sind. Und das wäre ja so gewesen, ne?
Mhm.
Habe ich ja gefragt, ob du jünger bist, jung bist. Also von daher, ja, genau. So, lassen wir so stehen.
Mhm.
Okay, sollen wir über Schalke reden?
Werden wir wahrscheinlich nicht dran vorbeikommen.
Okay, fang mal an. Wie ist denn deine Stimmung?
Die Wochen beginnen immer so, dass ich mich aufbaue, emotional. Und dann so ab Dienstag, Mittwoch bin ich dann wieder ein bisschen positiver gestimmt, was das nächste Spiel angeht.
Ja.
Und ja, sportlich es ist vorbei, wenn es vorbei ist. Und noch ist es nicht.
Ja.
Und das müssen wir mal schauen. Aber es ist schon das emotionale Auf und Ab jetzt in den letzten 2-3 Jahren, das ist schon anstrengend.
Ja, das glaube ich.
Das nehme ich mit.
Deinen Namen hört man, sieht man, also wer ihn in Gelsenkirchen nicht kennt, der kommt aber auch nicht hierher. Aber trotzdem, wir gehen ja auch so ein bisschen über die Grenzen hinaus. Jetzt habe ich schon angeteasert mit Schalke. Kannst du dich nochmal kurz vorstellen? Wer bist du, was machst du?
Ja, Sebastian Puntkirchen, Gelsenkirchener. Bin seit 2012 auf Schalke beschäftigt. Mhm. Zum einen als Geschäftsführer der Stiftung Schalke hilft und jetzt seit fast 2 Jahren Direktor für Fans, Mitglieder und Nachhaltigkeit. Also kann man sagen, alle spannenden, emotionalen, aufreibenden Themen, die diesen Club so bewegen, mit seinen 170.000 Mitgliedern, den stimmungsvollen Fans der Nordkurve, Nachhaltigkeitsstiftung, das ist alles so meins.
Mhm.
Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich in Gelsenkirchen viel rumkomme.
Mhm.
Und versuche auch so ein bisschen das Bindeglied zu sein zwischen Verein und Stadt, weil ich das auch persönlich als sehr, sehr wichtig erachte.
Wie schwierig ist das in solchen Zeiten wie jetzt?
Sehr schwierig. Also zu Schalke hat jeder eine Meinung, immer.
Mhm.
Das ist wahrscheinlich auch gut, hatte ich früher als Fan ja auch. Der Unterschied jetzt, wo ich es quasi professionell betreibe sozusagen, man wird ja eigentlich immer mit seinem Job konfrontiert. Mhm. Also im privaten Umfeld, Familie, Freunde. Auch wenn man abends mal was essen geht oder was trinken geht, die Leute haben alle Gesprächsbedarf, die wollen alle über Schalke sprechen.
Ja.
Und das ist manchmal schon auch anstrengend, muss ich sagen.
Glaube ich, aber das ist auch so ein bisschen der Deal wahrscheinlich, den man eingeht. Ne? Ja. Also wenn man gerade auch bei so einem Wirtschaftsfaktor, Fußballverein, dann ja auch arbeitet, dass ja viel auch Subjektives und Objektives zusammenkommt, oder?
Definitiv.
Ja.
Und ich glaube, das ist auch die Rolle, die wir oder alle Verantwortlichen bei Schalke 04 übernehmen müssen.
Mhm.
Weil Stadt, Verein, Menschen, das ist schon eine absolut enge Verbindung.
Mhm.
Wir haben das jetzt am Wochenende in Freiburg gesehen. Da ist zwischen den Fans, den Mitgliedern und dem Fußballverein eine viel größere Distanz.
Mhm.
Also da spielt das Ergebnis nicht so unbedingt eine Rolle, was das persönliche Wohlbefinden der Menschen angeht.
Mhm.
Das ist ja im Ruhrgebiet, Schalke im Besonderen, total anders.
Mhm.
Und das muss man wissen. Und deshalb ist es auch wichtig, den Menschen auch immer respektvoll und mit Wertschätzung gegenüberzutreten. Wenngleich man sich auch schon das ein oder andere mal anhören darf.
Mhm.
Das gehört auch dazu.
Schön formuliert. Ja, ja, also ich glaube auch, du brauchst auf gut Deutsch ein dickes Fell manchmal. Ne?
Ja, ja, das ist so, ja.
Das glaube ich auch. Schalke hilft.
Mhm.
Einmal zu dem Punkt, bin auch ehrenamtlich tätig, unter anderem arbeite ich kann man beim Ehrenamt in meiner Position, finde ich ganz schwer so nennen, aber irgendwie ist es doch, man engagiert sich ehrenamtlich. So.
Mhm.
Und Schalke hilft, steht dafür auch, hier in Gelsenkirchen wirklich Gutes zu tun, da Hilfe zu leisten und sich zu engagieren bei den vor allem auch jungen Menschen, ne, die Hilfe brauchen.
Ja, wir stellen fest, dass die Herausforderungen, die diese Stadt so hat und die Menschen, die hier leben, die werden irgendwie immer größer und immer vielfältiger und es sind auch immer neuere Herausforderungen irgendwie. Und wir versuchen einfach in der Stadt ein bisschen was zurückzugeben.
Mhm.
Wir sind ja schon irgendwie als Fußballverein mittelständisches Unternehmen, 450 MitarbeiterInnen, über 1000 an den Spieltagen und sind, wie du gerade gesagt hast, Wirtschaftsfaktor. Und das funktioniert ja alles nur, weil die Menschen zu uns kommen, weil die Menschen ja auch einen finanziellen Aufwand haben, Schalke 04 zu erleben. Also sie kaufen Tickets, Merch und so weiter, trinken ihr Fettdienst in der Arena. Dadurch wird ja auch irgendwann letztlich auch mein Gehalt bezahlt. Und deshalb ist es, glaube ich, total wichtig, um Glaubwürdigkeit und diese Verbindung aufrechtzuerhalten, dass du dich irgendwie sozial engagierst als Fußballverein. Und das machen wir mit Schalke seit 2008. Inzwischen sehr professionell. Wir bekommen sehr, sehr viele Anfragen. Also es sind in der Spitze mal über 10.000 gewesen pro Saison.
Ja.
Und sind im engen Austausch mit den Wirtschaftsverbänden. Wir haben jetzt mit Jochen Grütters, mit Roland Hundertmark, Michael Grütering und so, mit denen sind wir viel im Austausch, um die Wirtschaft einzubinden.
Ja.
Viel mit der Stadt im Austausch, um wirklich die Bedarfe der Menschen kennenzulernen. Und ich meine, wir leben ja auch hier. Also ich gehe jetzt nicht mit verschlossenen Augen aus der Wohnungstür. Wir sehen ja alle auch, wie dringend notwendig das ist, dass hier auch die Zivilgesellschaft und Stiftungen und das alles Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, wie wichtig das hier ist.
Mhm. Wie sehen eure Projekte aus? Wo fangt ihr an zu unterstützen? Aufhören kann man nie, aber...
Aufhören kann man nie. Wir versuchen auf jeden Fall Kindern und Jugendlichen irgendwie einen positiven Start ins Schulleben, ins Ausbildungsleben, auch später ins Berufsleben zu ermöglichen, stellen da immer wieder fest, dass die jungen Menschen immer noch mal ein bisschen offener und empfänglicher sind für eine Ansprache, wenn jemand von Schalke kommt. Also dann fällt den Kindern und Jugendlichen das auch ein bisschen einfacher. Damit versuchen wir ein bisschen zu spielen. Themen der klassischen Armut werden immer mehr. Wir haben jetzt, also versuchen auch für die Stadt Gelsenkirchen da zu sein, wenn jetzt zum Beispiel die ganzen oder vielen Flüchtlinge aus der Ukraine gekommen sind, da haben wir relativ schnell signalisiert in Richtung der Stadt.
Ja, habe ich mitbekommen,
Sagt uns, wie wir uns engagieren können.
Mhm.
Und das ist so ein bisschen das, was wir für die Stadt machen. Und dann ist ein großer Baustein, dass wir haben so das Motto, jeder, der Schalker sein will, soll auch die Möglichkeit dazu haben. Das heißt, wir wollen keine Eintrittsbarrieren in den Verein haben für Menschen, die sich finanziell nicht leisten können, ja, die gesundheitliche Herausforderungen haben oder sonst was. Und da versuchen wir halt auch Sorge zu tragen, dass jeder Schalker sein kann, dass sich jeder bei uns in der Familie wohlfühlt. Mhm. Und ja, das ist schon ein Riesenauftrag, den wir haben. Ja. Der wird immer größer, leider.
Ja, das stimmt. Also der wird leider immer größer. Und warum ich das überhaupt so direkt anspreche, ist, eure neueste Kooperation ist mit der Mutiger Stiftung. Mhm. Da geht es um Zivilcourage, Prävention, wie man sich richtig verhält mit Köpfchen und nicht mit Fäusten. Mhm. Und das Mutiger Training, was angeboten wird. Also erstmal ist es eine Stiftung, die ja auch in Gelsenkirchen ihren Platz gefunden hat. Mhm. Und da ist es so, dass junge Menschen, ja, die zum Teil auch selbst unter Mobbing leiden, da so ein bisschen gepusht werden und trotzdem gut durch den Schulalltag in erster Linie kommen. Aber natürlich auch die Freunde animiert werden zu sagen, hey, lass uns mal so ein Training machen, damit ich weiß, inwieweit ich mich darauf vorbereiten kann, in so einer Situation mit dir da durchzugehen. Mhm. Genau, und das fand ich auch sehr schön, weil über Fußball, wie du es auch selbst schon gesagt hast, passiert ganz viel. Und man, glaube ich, kriegt mit dem Punkt Fußball, egal jetzt mal welcher Verein, aber ganz viele Menschen unterschiedlicher Zielgruppen einfach zusammen. Und das zeigt auch die Mutiger Stiftung. Und deswegen, ja, da nochmal großes Lob auch an die und vor allem auch an euch, dass ihr auch in dem Bereich da zusammenarbeitet.
Ja, vielen Dank. Mutiger Stiftung, wie sind wir darauf gekommen? Wir haben vor einigen Jahren uns mal die Frage gestellt, ob die Rolle, die wir einnehmen als Fußballverein, Probleme zu benennen in der Gesellschaft, die ist richtig, weil wir das auch können, weil man uns zuhört, weil das auch einfach mehr Gewicht hat, als wenn es andere tun. Mhm. Aber gehört nicht dazu auch, selber mal genau hinzuschauen, was passiert bei uns im Stadion auf Schalke? Und da haben wir festgestellt, dass also die Veltins Arena, wenn sie mit 62.000 beim Heimspiel besetzt ist, also alles andere ist als ein Raum, der frei ist von Diskriminierung und Gewalt. Und da haben wir über unterschiedliche Projektansätze auch gesagt, okay, wir müssen Menschen ermutigen, aufzustehen, zu sagen, stopp, halt, denen zu helfen, die Diskriminierung auch erfahren. Und das passiert bei uns auf Schalke ehrlicherweise ständig. Ja. Und der Ansatz der Mutiger Stiftung ist halt ein ähnlicher, weil diejenigen, die gemobbt werden, die diskriminiert werden, die sind ja sowieso schon irgendwie ziemlich alleine.
Total, ja, absolut.
Und wir sind davon überzeugt, dass wenn dann im Umfeld Menschen, die das beobachten, mal gehört haben oder gelernt haben, wie ich mich jetzt verhalte, dass die das vielleicht auch eher mal zum Einsatz bringen dann.
Ja, wünschenswert, dass man da wirklich so viel Courage, Zivilcourage beweist, dass man das dann auch umsetzen kann. Ja. Ich habe selbst tatsächlich jetzt auch ein mutiger Training, an dem ich teilnehme.
Okay, schön.
Ja, wir machen das halt auch aus unserer Ehrenamtsrunde und haben gesagt, naja, wenn wir schon dafür spenden, dann wollen wir auch wissen, wie es selbst gut funktioniert. Ich bin sehr gespannt, wie das wird. Das ist ja auch immer so Theorie und Praxis, ne? Also ich weiß nicht, ob ich in manchen Situationen da noch den Mut habe, dann auch so durchzugreifen, wie ich es jetzt vielleicht in dem mutiger Training gelernt habe. Und wenn ich mir vorstelle, in einer vollen Arena, wie das da ablaufen könnte, da wird einem schon ein bisschen anders, aber...
Ja, also ich glaube, das ist ja, würde mir das jetzt auch wünschen, eher in so eine Situation nicht zu kommen.
Ja, ja, absolut.
Aber wenn man dann das erfährt, dann glaube ich schon, dass das hilfreich ist.
Ja.
Also weil es ja auch darum geht, irgendwie das Umfeld zu aktivieren, also zu sagen, hallo, da vorne geschieht gerade Unrecht und andere Leute auch aufzufordern, dann gemeinsam was zu machen. Und das gibt schon ein Stück weit mehr Sicherheit, glaube ich, dann in solchen Situationen.
Ja.
Aber gerade im Kontext Fußballstadion, Alkohol, Männlichkeit, also da muss man ja schon auch damit rechnen, dass auch mal schneller eine Hand ausrutscht als irgendwie, keine Ahnung, im 380er.
Vermutlich.
Und deshalb ist das wichtig. Also es darf, also es soll niemand zu Hause bleiben müssen, jetzt aufs Fußballstadion bezogen, weil er Angst hat oder sich unwohl fühlt.
Ja.
Das ist so unser Ansatz auf jeden Fall.
Ja, wichtig. Ist das messbar,
ob sich da etwas verändert. Also du kannst ja nicht die Menschen alle verändern, aber du kannst ja als Verein dafür was tun, dass es sich zumindest bessert im eigenen Zuhause. Nennen jetzt die Arena des Zuhause. Ja.
Also Messbarkeit ist ein wichtiges, aber auch sehr schwieriges Thema. Mhm. Also wir reden schon über Einzelfälle. Es ist jetzt nicht so, dass wir hunderte von diesen Vorfällen bei jedem Spiel haben. Also ich denke jetzt gerade drüber nach. Also ehrlicherweise treten die Fälle regelmäßig auf. Mhm. Deshalb würde ich jetzt nicht sagen, dass es weniger geworden ist. Ja. Aber es gibt halt total viele positive Beispiele, wie wir dann umgegangen sind damit. Also wie man auch mit denjenigen, die diskriminierende Äußerungen getätigt haben, ins Gespräch gekommen ist. Wir haben ehrlicherweise auch schon Vereinsausschlüsse ausgesprochen, weil man in letzter Instanz ja auch konsequent dann sein muss. Und das ist einfach dann, also dass es Schalke 04 besser macht, glaube ich, das steht völlig außer Frage.
Ja.
Ja.
Ich glaube generell einfach etwas dagegen zu tun und zu zeigen, das lassen wir hier so nicht zu, das ist einfach das Wichtigste. Und da der richtige Schritt schon mal in die richtige Richtung, wie man sagt.
Definitiv,
ja. Also man kann die Menschen nicht ändern, manche ticken da leider ein bisschen anders, aber auf jeden Fall Positionen zu beziehen und zu sagen, auf Schalke gibt es sowas nicht, das finde ich wichtig.
Und auch interessant, also wir haben das bei uns mit den MitarbeiterInnen jetzt gemacht, so Diskriminierungs- und Sensibilisierungsworkshops. Und also ich habe das auch mitgemacht und der versucht, der in diesem Vortrag oder in diesem Seminar wird dann versucht, dass die Teilnehmenden auch in Stereotypen denken, in Schubladen handeln. Und da hat man sehr viele Aha-Effekte. Und deshalb haben wir uns dazu entschieden, das mit allen MitarbeiterInnen auf Schalke zu machen. Da laufen jetzt, oder sind die Workshops, waren jetzt und laufen noch. Und da entstehen auch total wertvolle und wichtige Gespräche dann im Nachhinein, weil halt auch viele sagen so, ja, okay, also ich habe ja vielleicht auch schon Diskriminierung erfahren.
Ja, ja, ja.
Und das ist halt nun mal so, jetzt im Jahr 2023 ist auch nicht mehr alles so en vogue und okay, was irgendwie vor 20 Jahren vielleicht mal so der Fall war. Ja. Das muss man auch, also gerade sprachlich.
Sprachlich, ja.
Und da geht es gar nicht so ums Gendern, sondern um einfach den Dialog und den respektvollen Umgang auf Augenhöhe mit anderen Menschen. Also,
kommen wir so Richtung Schalke und Wirtschaft. Du hast mich jetzt gerade auch, war eine ganz schöne Überleitung irgendwie und ich bin ja nicht vorbereitet, wie du siehst. Mhm. Also nur diese drei Fragen nochmal für alle, die uns zuhören. Es stehen hier die drei Fragen, die habe ich am Anfang gestellt, das war's. Und die habe ich auch noch aufgeschrieben und sie dann mit verbundenen Augen gestellt. Also top vorbereitet.
Aber nicht mit verbundenen Augen geschrieben, so wie es aussieht.
Nee, natürlich nicht. Also alles kann ich auch nicht, du. Naja, okay. Also zurück, Wirtschaft und Schalke, Mitarbeitenden. Ich möchte gar nicht so gemein klingen, aber Schalke als Wirtschaftsfaktor, ne? Tu mal so, als hätte ich jetzt keine Ahnung auch von Fußball. Was passiert denn jetzt, wenn Schalke vielleicht nicht da bleibt, wo sie jetzt gerade stehen? So als Arbeitgeber in der Stadt, muss man da jetzt einsparen? Haben wir schon mal gehört, deswegen spreche ich es an, ja.
Also ich glaube, dass jetzt durch die Entwicklung der vergangenen Jahre, also ich glaube, die Pandemie hat Schalke 04 massiv zugesetzt. Ganz einfach, weil das Kerngeschäft einfach nicht mehr stattgefunden hat.
Klar.
Also es haben keine Fußballspiele stattgefunden, dann Fußballspiele ohne Zuschauer, dann Fußballspiele mit wenigen Zuschauern, dann der Abstieg in die zweite Bundesliga. Und ich glaube, dass, oder ich weiß, dass unsere Finanzvorständin, unser Finanzdirektor Matthias Echtermeier, die haben den Verein inzwischen so aufgestellt, dass das jetzt, also wirtschaftlich gesehen ist das natürlich, also sind das massive Einnahmeverluste, die uns da erwarten.
Absolut.
Aber wir sind jetzt so aufgestellt, dass wir das schaffen und dass wir uns jetzt im ersten Schritt nicht mit, mit Dingen beschäftigen müssen, mit dem, über die vielleicht man vor zwei Jahren nachgedacht hat. Also die Arbeitsplätze sind gesichert.
Ja.
Wir werden auch dann einen Kader haben, der irgendwie sportlich mithalten kann und der auch Ambitionen haben wird, schnell wieder in die Bundesliga zurückzukehren. Ich bin davon überzeugt, dass auch die Menschen weiterhin zu Schalke 04 halten und die Arena ausverkauft sein wird.
Klar, das glaube ich auch.
das wird, glaube ich, eher so ein bisschen wieder das Selbstwertgefühl der Stadt und der Menschen. Ja. Das wird irgendwie, das wird nicht selbstbewusstseinsfördernd sein.
Ja.
Ich will da jetzt noch nicht zu sehr drüber nachdenken, aber ich glaube eigentlich, dass wir irgendwann dann auch aus der Situation gestärkt wieder hinauskommen. Bin aber immer noch davon überzeugt, dass wir es jetzt schaffen.
Ich auch. Das ist ja jetzt ein, also schon ein bisschen was mit Fußball habe ich schon so, Toni, verfolge das auch, ne? Aber manchmal muss man ein bisschen vorsichtiger fragen. Charmanter.
Ja, wir sehen das ja auch, die Spiele werden weniger.
Ja.
Deshalb ist jetzt jedes Einzelne wichtig. Der Spielplan meint es, oder hätte es angenehmer mit uns irgendwie meinen können.
Ja.
Wenn man sich jetzt anschaut, gegen wen wir noch spielen müssen. Aber es ist, wie es ist. Wir nehmen das jetzt an und gucken, was am Ende dabei rauskommt.
Das war jetzt auch die einzige Frage dazu.
Mhm.
Okay, gut. wie ist denn eigentlich dein Werdegang bei Schalke und drumherum? Bist du von klein auf quasi, also von Berufsanfängen schon direkt bei Schalke auch gewesen?
Nicht direkt. Wobei ich schon nach meinem Studium und auch schon währenddessen Berührungspunkte hatte.
Mhm.
Also ich habe Abitur gemacht hier in Gelsenkirchen vor langer Zeit, gefühlt. habe dann studiert. Ich habe angefangen in Bochum Wirtschaftswissenschaften zu studieren. Habe dann irgendwann mir die Frage gestellt, okay, du kommst hier jeden Morgen hin. Es sind 700 Leute im Hörsaal. Wie willst du dich am Ende von denen dann absetzen? Und mir war relativ schnell klar, notentechnisch wird das nicht der Fall sein. Bin dann gewechselt nach Gelsenkirchen, habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert und dann auch abgeschlossen. Das war der größte Fehler, den ich jemals machen konnte.
Du meinst den Studiengang an sich?
Ja, das war also eine intellektuelle Herausforderung sondergleichen.
Ja,
also,
das glaube ich dir wohl.
Elektrotechnik, Thermodynamik, Mathe 1, 2, 3, also das waren wirklich...
Aber warum hast du das denn gemacht?
Also das war so eine Art Übersprungshandlung damals.
Das ist ein bisschen auch so wie BWL, ne?
Ja, BWL war eher noch eine Wohltat dagegen.
Ja, aber wenn man nicht weiß, ist ein klassisches Vor, ich habe auch BWL studiert. Aber
ja, das war so, das hat mich so nach oben gebracht.
Glaube ich, ja.
Dann in Gelsenkirchen, das hat so den Charme gehabt, dass ich irgendwie so meine Ausbildung dann jetzt auch in Gelsenkirchen weitermache. Und ich habe damals mit dem Bernd Kriegesmann, mit dem ich jetzt ja fast schon freundschaftlich verbunden bin inzwischen, der war damals nicht Präsident der Hochschule, sondern ich glaube Dekan dieses Fachbereichs. Und den habe ich kennengelernt und der hat das irgendwie so alles in den höchsten Tönen hat er mir vorgeschwärmt und dann bin ich gewechselt. Und da musste ich wirklich bis zum Ende zittern. Also da haben wir eine Parallele jetzt irgendwie zur sportlichen Situation auf Schalke. Das war also, bis ich mein Abschlusszeugnis, mein Diplomzeugnis in der Hand hatte, war irgendwie nicht klar, reicht's?
Ja.
Und ich habe dann in der Arena Management GmbH schon gearbeitet. Man muss so ein Praxissemester machen. Ich habe meine Abschlussarbeit bei Schalke geschrieben und habe dann 3 Jahre lang die Stiftung von Manuel Neuer aufgebaut und geleitet. Und dann kam, irgendwann kam der Anruf damals noch von Peter Peters, ob ich mir vorstellen könnte, bei Schalke 04 eine Abteilung aufzubauen, die sich mit sozialen und gesellschaftlichen Themen beschäftigt. Und das war dann sozusagen mein beruflicher Start auf Schalke. Ja.
Schön, auch schöner Weg. Guck mal, das war gar nicht so geradlinig. Und hat dich trotzdem erstens, glaube ich, ziemlich weit gebracht und auch total viele Erfahrungen sammeln lassen, oder?
Also ich, definitiv.
Also selbst wenn man was nicht klappt oder auch mal nicht ganz so zu einem passt, ich finde, das ist total wichtig für Persönliches, aber auch für den beruflichen Lebensweg. Also,
Also ich hätte vielleicht rückblickend, ich wäre gerne mal rausgekommen. Also ich war 1,5 Jahre in München, nachdem er damals dann den Wechsel vollzogen hat. Aber ansonsten ist mein Lebensmittelpunkt immer hier gewesen. Also ich fühle mich hier wohl, ich bin ja auch gerne hier. Ich bin auch davon überzeugt, dass Verantwortliche von Schalke 04 zumindest mal jetzt das, was ich bei Schalke mache, das kann man, glaube ich, auch nur tun, wenn man hier lebt.
Also
ich würde das jetzt irgendwie komisch finden, wenn ich jetzt wegginge.
Ja, das glaube ich auch.
Aber ich sag mal, Gelsenkirchen ist halt auch eine sehr konstante in meinem Leben.
Ich habe, ich arbeite jetzt seit 6 Jahren, habe ich mein Hauptbüro
in Düsseldorf. Mhm. Ich werde ganz oft gefragt, warum pendelst du und warum ziehst du nicht nach Düsseldorf? Mhm. Mach ich nicht. Also ich weiß zwar, dass uns jetzt hier auch ein Düsseldorfer zuhört im Hintergrund, aber mache ich einfach nicht. Ich fühle mich da nicht zu Hause. Ich fahre da gerne hin zum Arbeiten, aber Gelsenkirchen ist eine Lebenseinstellung. Und ich finde, wenn man hier geboren ist und wenn man hier sich wohlfühlt oder dieses Wohlfühlgefühl hat, dann bleibst du auch hier.
Ja, also ich weiß nicht, ob das in anderen Städten auch so ist, dass man so eng verwurzelt ist, also mit den Menschen, auch und so, ne? Und Gelsenkirchen hat ja einen Vorteil, das muss man sagen, wenn man mal rauskommt, ist es ja eigentlich so objektiv gesehen fast überall schöner. Deshalb bietet Gelsenkirchen eigentlich auch viele Möglichkeiten, mal rauszukommen und einen Ausflug oder so irgendwo hinzumachen. Also ich bin auch mal gerne in Düsseldorf, so am Wochenende oder abends.
Aber das ist ein Ausflug.
Genau, genau. Ich komme dann auch gerne wieder nach Hause.
Du kommst immer gerne wieder nach Hause. Ja, und das hier. Das müssen wir auch mal festhalten. Ja.
Das wird wahrscheinlich auch bleiben.
Ne? Ja, doch, ich bin immer noch total überrascht, dass du vor mir sitzt. Das wird sich auch, glaube ich, nicht ändern im ganzen Laufe des Tages. Ich habe mich da sehr drüber gefreut.
Also ich war ein bisschen überrascht, weil wir haben ja, ist ja früh am Morgen. Das Erste, was mir aufgefallen ist, dass neben dir eine Flasche Wein steht. Da habe ich gedacht, was macht sie jetzt?
Die muss ich hier ein bisschen das Ganze schön trinken. ja, genau. Und das ist nämlich auch tatsächlich perfekter mal, als hätten wir hier so irgendwas geskriptet. Nee, das ist, also die ist für dich.
Mhm. So. Aber die müssen wir ja zusammen trinken.
Die können wir auch zusammen trinken, ja. Nicht jetzt, wenn es geht. Ich kann die mitbringen zur Gala oder so. Komm, also eins muss ich jetzt sagen. Die Leute, die uns jetzt nicht gesehen haben, aber gehört haben, ich bin dir gerade quasi um den Hals gefallen. Also ist hier ein Blind Date und ich bin dir um den Hals gefallen. Also es ist schon so, dass wir uns auf dem einen oder anderen privaten Weg auch mal über den Weg gelaufen sind.
Ja, das stimmt.
Ja, so. Also deswegen kann ich jetzt auch sagen, wir können die auch bestimmt privat trinken. So, genau. Aber ich gebe sie dir mit und du bringst sie dann einfach.
Morgen Abend mit.
Genau. Ja, cool. War ein schönes Gespräch mit dir. Ich würde das jetzt hier auch cutten, weil das eine Überleitung war zum Wein. Die bietet einfach
zum Weinen oder zum Wein?
Zum Wein. Die bietet einfach jetzt einen teilschönen Abschluss. Also vielen lieben Dank.
Ja, vielen Dank für die Einladung,
dass du hier warst. Sehr gerne. Toll. Ja, ich habe dich nicht eingeladen, aber ich finde sie toll, dass du die angenommen hast, die Einladung. Und ja, das war unser Podcast Blind Date. 30 Minuten. Überraschungsgast. Wer da war, kann man sich in den vergangene 30 Minuten nochmal anhören, aber ich gehe gleich nochmal, glaube ich, ein bisschen ins Nachgespräch mit mir selbst zu werden. Und werde noch was dazu sagen, aber an dieser Stelle erstmal, das ist dein Wein. Vielen lieben Dank, ich habe das einfach mal so vorbereitet. Schön, dass du da warst.
Vielen Dank.
Und ja, wir sehen uns hören uns. Glück
das
auf.
Machen wir.
Schön, dass du da warst. Na, hat es Ihnen gefallen? Fanden Sie es genauso schön wie ich? Sie haben gemerkt, pure Emotion in meinem ersten Blind Date hier für den Gewirtschaftet Podcast. Das war Sebastian Buntkirchen mit mir gemeinsam in einem Gespräch, was völlig unvorbereitet stattgefunden hat. Und ich muss immer noch sagen, auch wenn ich es mir jetzt 100-mal angehört habe, das haben wir beide wirklich sehr sympathisch auf die Reihe gekriegt. Und ja, tatsächlich war es so. Mehr als 3 Fragen, die ich im Vorfeld mir notiert habe, gab es nicht. Also, ich finde, das kann man sich doch nochmal anhören. Gut, aber ich möchte so ehrlich sein und auch nochmal ganz kurz die Emotionen teilen, die 2 Minuten nach dem Gespräch aufgenommen wurden. Christoph Sorath, der Initiator des Ganzen, hat mich nämlich selbst dann auch nochmal interviewt. Das war was.
Das war was. Ja, Lisa Marie, ich bin ja dein Co-Host in Düsseldorf. In Gelsenkirchen habe ich ja nicht viel zu sagen.
Ja.
Gott sei Dank, denkst du wahrscheinlich. Aber ich schalte mich jetzt mal ein, weil wir wollten so ein bisschen Nachbetrachtung machen von deinem Podcast heute, den wir heute produziert haben hier im Industrieclub in Gelsenkirchen. Du machst denn ja schon länger den Podcast GE Wirtschaftet, aber heute hatten wir eine Premiere, nämlich ein unbekannten Gast hattest du. Ja. Und also du bist völlig unvorbereitet in das Gespräch gegangen. Böse Zungen behaupten, so gehst du immer ins Gespräch. Aber okay, war ein kleiner Scherz. Ja, aber ich wollte einfach nur mal fragen, wie du dich so gefühlt hast.
Also, meine Gefühlsstimmung vor dem Interview, also heute Morgen, sagen wir einfach, es ist ja immer noch morgen, aber die Aufnahme ist jetzt an dem Morgen absolviert worden. Das hatte mein Gast gerade auch nochmal gesagt. Aber also Schlaf in der Nacht von gestern auf heute hatte ich nicht. Ich war wirklich, Christoph, du kannst dir das nicht vorstellen. Ich war sehr euphorisch am Anfang. Ich mache ja auch allen Mist mit, kann man jetzt mal so offen und ehrlich sagen. Wir sind ja hier im Ruhrpott. Oh Gott. Und dann habe ich aber so gedacht irgendwann, sag mal, worauf hast du dich da eigentlich eingelassen, Lisa? Bist du eigentlich völligst irre? Das kannst du doch nicht machen. Du sprichst ja nicht für dich, sondern du sprichst ja für den ganzen Verband und. Dann kamen 100 Selbstzweifel. Und dann habe ich mir gedacht, nee, unvorbereitet ist die eine Sache. Aber ins offene Messer laufen lassen würdest du mich nicht. So. Und dann habe ich eigentlich gedacht, jetzt bist du nur noch aufgeregt, hoch 1000, aber es geht. So habe ich mich gefühlt, ja.
Okay, und wo fandst du dich besonders gut heute?
Das ist aber eine schwierige Frage, finde ich. Weißt du, was es mir gezeigt hat? Ich glaube, das kann ich eher sagen. Das Gespräch lief jetzt auch gut, weil man sich auch kannte, ja, das schon. Aber ich treibe mich ja hier auch beruflich in Gelsenkirchen viel rum. Also man muss ja auch erstmal jemanden finden, den ich nicht kenne. Dass ich jetzt so in das Gespräch gegangen bin, wie ich es gegangen bin, auf eine ganz lockere Art und Weise, das hatte natürlich jetzt mehrere Gründe. Aber unvorbereitet zu sein und sich komplett auf so eine Situation einzulassen, darin fand ich mich tatsächlich gut, weil ich das sonst nie mache. Und da habe ich so gedacht, wow, das hast du eigentlich, das kannst du dich mal öfter trauen. Das war so, ja.
Ja, du bist ja eher ein sehr strukturierter Mensch und auch strategischer Mensch und so. Und dazu passt natürlich nicht, dass man unvorbereitet in ein Gespräch geht. Und genau, so kenne ich dich ja auch. Und deswegen dachte ich mir, das ist eine besondere Herausforderung für die Lisa Marie. Aber ich war schon vorher überzeugt, dass sie das schafft, also dass du das schaffst.
Ja. Das ist gut. Das hat mich auch bestärkt, obwohl ich absolute Ahnungslosigkeit hier im Raum gespürt habe.
Okay. Gelsenkirchens gute Gespräche. Das war ein weiteres gutes Gespräch und den Podcast setzen wir fort, aber diese Reihe mit unbekannten Gästen dürfen wir auch weitermachen?
Ja, dürfen wir weitermachen. Das hat Spaß gemacht. Okay. Ja, ich hatte sehr Glück jetzt am Anfang, aber das dürfen wir weitermachen. Also, wenn Sie uns hören, wenn Sie genau das mal hier mit mir erleben wollen, dann sehr gerne. Du darfst die Leute wieder aussuchen,
okay,
die ich nicht
klar.
kenne.
Ja. Sie können auch Gäste mitbringen. Hier waren auch eben noch Gäste von Schalke selber. Aber wir waren, glaube ich, ganz still im Hintergrund und haben interessiert und gespannt gelauscht.
Ja. Das war unsere Special-Folge mit dem ersten Blind Date der Gewirtschaftet-Reihe. Herzlichen Dank nicht nur an Sebastian Buntkirchen für den Auftakt. Du hast es mir wirklich leicht gemacht, als ich die Augenbinde abgenommen habe. Ich wusste aber wirklich nicht, dass er es sein wird. Bedanke mich aber in dem Zusammenhang auch direkt an Christoph Sochert, dass er mir nicht nur das Vertrauen geschenkt hat und mir das Ganze zugetraut hat, sondern mir zwischen den Zeilen dann doch mal richtig genau zuhört, wenn ich sage, die und die Person hätte ich gerne mal in meinem Podcast. Also rundum für mich eine wirklich schöne, neue, turbulente, was die Emotionen angeht, Erfahrung. Aber ich kann auch nach zweimal durchatmen und nochmal drüber nachdenken, immer wieder sagen, wenn Sie als Unternehmen oder als Einzelperson oder wie auch immer hier aus Gelsenkirchen, aus der Gelsenkirchener Wirtschaft und Umgebung Lust haben, auch mich hier in so einem Blind Date Gespräch völlig auflaufen zu lassen, dann sage ich, Herausforderungen angenommen, melden Sie sich gerne unter podcast-ge@unternehmerschaft.de. Ich bin mir sicher, Christoph Sochert und unser Mann im Hintergrund, Frank Wiedemeyer, der sich dann um die Technik kümmert, haben bestimmt den ein oder anderen Sendeplatz für Sie noch parat. Also, ich würde mich freuen, wenn wir uns auch auf diesem Wege kennenlernen, aber auch so, melden Sie sich gerne, wenn Sie auch mal zu Gast hier sein wollen. Bis bald!